Gestattet mir zu Beginn der Stunde ein paar persönliche Worte zu unserem neuen Liederbuch, was wir ja heute offiziell einweihen und benutzen. Als ich mir dieses Buch vor etwa einem Monat mittwochsabends bei der Conchita gekauft habe, habe ich mir dann 2 oder 3 Abende Zeit genommen, um zu vergleichen mit den beiden alten Liederbüchern, mit dem roten und mit dem blauen, welche Lieder wieder auftauchen in dem neuen Liederbuch. Ob es die Bekannten sind, die ich so gerne singe, die ich schon seit fast 50 Jahren kenne, auch die neuen, die ich mit Hilfe der Jugend neu gelernt habe aus dem roten Liederbuch. Und ich habe mit Freude festgestellt, dass ich fast alle Lieder, die mir so bekannt waren, dass ich sie fast alle wiedergefunden habe in diesem neuen Liederbuch. Und darüber habe ich mich gefreut. Und ich habe gesagt, danke, lieber Gott, dass du dafür gesorgt hast, dass die ganzen Lieder wieder in diesem neuen Liederbuch auftauchen. Die Lieder, die ich so gerne singe, die mir so vertraut waren, die ich gelernt habe in den letzten 50 Jahren. Es sind auch einige neue Lieder in dem Buch, aber ich denke, mit Hilfe unserer Jugend werden wir auch die noch lernen. Das als Einleitung zu unserem neuen Liederbuch. Es ist ja heute bekanntlich der erste Sonntag im neuen Jahr. Und was liegt da wohl näher, als sich mit der Jahreslosung zu beschäftigen? Die Jahreslosung, sie steht für dieses Jahr im Propheten Jesaja im 66. Kapitel im Vers 13. Dort sagt Gott, kein Geringerer als Gott persönlich spricht dort, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Trost ist ja etwas, was wohl jeder Mensch von uns braucht. Es gibt die verschiedensten Lebenssituationen und Umstände, die uns treffen können in unserem Leben, wo wir auf Trost angewiesen sind. Beispielsweise, wenn ein lieber Mensch von uns weggenommen wird durch Tod, dann trauern wir. Trost ist hier lebenswichtig. Aber es gibt auch Leiden aller Art, Verfolgung und Ängste, die uns treffen können. Und die machen uns unsicher. Wir können den Halt im Leben verlieren und brauchen Trost. Aber auch Schmerzen verursachen Probleme. Körperliche Schmerzen und auch seelische Schmerzen. Worte zum Beispiel können seelische Verletzungen hervorrufen. Und diese heilen fast immer schlechter als körperliche Verletzungen. Trost ist hier unbedingt notwendig. Es gibt Nöte in unserem Leben, mit denen wir zu kämpfen haben. Die können ja ganz vielfältig sein. Im zwischenmenschlichen Bereich, in der Ehe, im Alleinsein, im Altwerden, in der Pubertät, also im Erwachsenenwerden, im Miteinander der verschiedenen Generationen, Eltern, Kinder, Großeltern. Aber es treten auch hoffnungslose Lagen in unserem Leben auf, wo es keinen Ausweg gibt, zumindest menschlich gesehen. Als Stichwort möchte ich hier nur die Sünde nennen. Sie steht ja zwischen Gott und dem Menschen. Aber darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Es kann uns auch Schwermut in unserem Leben befallen oder Depressionen. Es erscheint alles sinnlos. Oder wir fühlen uns ungerecht behandelt, werden vielleicht in unserem Stolz, in unserer Ehre gekränkt. Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir auf Trost angewiesen sind oder wo wir zumindest meinen, Trost zu brauchen. Wo er uns weiterhilft im Leben, wo er uns Kraft und Lebensmut schenkt. Die Frage ist eben nur, wo wir unseren Trost suchen. Wo kommt unser Trost her? Ist unser Trost, ist er auch tragfähig? Und wie lange hält er an, bevor uns wieder Trostlosigkeit befällt? Ich kann mich erinnern, als wir in der Bibelstunde das erste Buch Mose betrachteten, an den Isaak. Seine Mutter Esau, seine Mutter Sarah war gestorben und sein Knecht holte ihm eine Frau aus dem Land seines Vaters und aus der Verwandtschaft seines Vaters, Abraham. Und die beiden heirateten, also der Isaak und die Rebekka, und er führte sie in das Zelt seiner Mutter, Sarah, und er, Isaak, tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Nachzulesen ist das im 1. Mose 24, Vers 67. Aber auch das, so meine ich, ist nur ein Trost für eine begrenzte Zeit. So gibt es hier für uns Menschen hier auf dieser Erde viele Möglichkeiten, Trost zu suchen und zu finden. Die einen, die suchen Trost im Vergnügen, in der Ablenkung. Die anderen in der Arbeit, im Hobby oder beim Sport. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt für uns heute. Ja, wir erfinden fast ständig neue Möglichkeiten, uns abzulenken. Es gibt welche, die suchen Trost im Alkohol, im Drogenkonsum oder beim Sex. Alles Dinge, die nur für eine begrenzte Zeit Trost und Freude bringen. Nehmen wir uns mal als Beispiel, als ganz einfaches Beispiel, einen Film. Ein Film dauert ungefähr so eine anderthalbe Stunde. Ihr habt das mit Sicherheit alle schon erlebt. Man taucht für diese Zeit des Films in eine andere Welt ein. Man versetzt sich in die Handlung, in die Zeit, wo dieser Film spielt, und man vergisst die Realität. Aber wenn dann der Film vorbei ist, nach einer anderthalben Stunde, dann befindet man sich wieder in der Wirklichkeit. Und die mehr oder weniger großen Probleme oder kleinen Probleme des Alltags, sie sind wieder da. Ich will damit absolut nichts gegen einen Film sagen oder gegen Hobbys oder gegen den Sport. Aber das alles ist doch sehr ungeeignet, um Trost zu finden, der dauerhaft ist, der trägt, der Hilfe ist, um Probleme zu bewältigen. Aber kehren wir zurück zu unserem Bibeltext, der Jahreslosung. Dort spricht Gott. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, und wenn Gott spricht, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn Menschen sprechen. Menschen sprechen oder versprechen viel, aber das meiste ist nur Schall und Rauch. Vieles ist kurz darauf schon nicht mehr wahr. Es wird sehr viel Unwahrheit geredet. Man kann sich auf Menschenworte einfach nicht verlassen. Und bei Gott ist das anders. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das auch so. Gott selbst ist ja die Wahrheit. Er kann einfach nicht lügen. Er sagt es uns durch seinen Sohn Jesus Christus in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, die Bibel ist voll von Verheißungen, von Versprechen, die Gott einmal gab und die sich ja bereits auch teilweise erfüllt haben. Wenn wir seine Schöpfung anschauen, dann sehen wir, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich möchte nur das Beispiel nennen von Tag und Nacht. Er sagt, es soll nicht aufhören. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Das sagte er kurz nach der Sintflut, also vor mindestens 4.000 bis 5.000 Jahren. Und wir wissen heute inzwischen von Wissenschaftlern, dass wenn sich der Abstand zwischen der Erde und der Sonne um nur etwa 1 bis 2% verändern würde, dann würden wir hier auf der Erde entweder verbrennen durch die Sonne oder wir würden im ewigen Eis erfrieren. Gott aber ist treu. Er steht zu seinem Wort. Und ich selbst kann das auch bezeugen in meinem Leben. Ich habe es tausendfach erlebt, dass Gott sein Wort hält und er treu zu seinen Versprechen steht. Und so auch hier, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott benutzt hier einen bildhaften Vergleich, wie er tröstet. Menschen versuchen ja auch, Trost zu spenden durch Worte wie alles wird gut oder halt die Ohren steif. Da wächst irgendwann Gras drüber, ist alles halb so schlimm. Oder ich kann dich verstehen, ich fühle mit dir. Alles gut gemeinte Worte. Doch der Trost, den Gott verspricht, der hat eine Dimension, die alles übertrifft. Er tröstet uns, wie nur eine Mutter trösten kann. Aber wie tröstet denn eine Mutter? Ich hatte folgendes Bild vor Augen. Ein Kind kommt angerannt, weinend, schluchzend vom Spielplatz. Die Tränen laufen über das Gesicht. Es hat sich irgendwo wehgetan. Der Schmerz ist riesengroß. Am Rand des Spielplatzes, etwas abseits, ist die Mutter. Sie sitzt auf einer Bank und hat ihr Kind beobachtet. Sie breitet ihre Arme aus und das Kind läuft geradewegs in die weit geöffneten Arme der Mutter. Und es dauert nur eine kurze Weile. Und der Schmerz des Kindes ist vergessen. Die Tränen versiegen und das Kind, das kann wieder lachen. Es weiß, hier, bei meiner Mutter, da fühle ich mich geborgen. Sie versteht mich. Sie hat mich noch nie enttäuscht. Hier findet das Kind Trost. Es kommt zur Ruhe. Ja, es atmet wieder auf. Und es springt kurz danach fröhlich vom Arm der Mutter wieder herunter. Das verspricht dir Gott. Einen Trost, der nicht nur deine Situation vergessen lässt, sondern der sie ändert. Aber schauen wir kurz einmal in die Situation, in die Zeit, in der Gott das Wort durch Jesaja sagen lässt. Jesaja war ja ein großer Prophet. Ein Prophet ist eine Person, ich sage das jetzt für die Kinder, weil die Kinder in unserer Mitte sind, dass sie das besser verstehen. Für uns Erwachsene würde ich das jetzt vielleicht nicht sagen. Ein Prophet ist eine Person, die von Gott beauftragt ist. Ja, einzelnen Menschen oder ganzen ganzen Völkern den Willen Gottes zu verkündigen. Und dieser Jesaja, er wirkte und er sprach etwa 60 Jahre lang. In den Jahren von 740 vor der Geburt unseres Herrn Jesus bis zum Jahr 681 vor der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Das Volk Israel war damals in zwei Teile getrennt, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Aber der Jesaja hatte auch Botschaften für das Nordreich Israel. Jesaja selbst wirkte im Südreich Juda. Und er hatte auch Botschaften für die Nachbarvölker. Es war damals eine schlimme Zeit. Die Menschen damals waren äußerlich fromm, aber in ihrem Herzen waren sie weit weg von Gott. Das Volk damals fiel unter den Königen Ahas und Manasse in den Götzendienst zurück. Das ging bis hin zur Opferung von Kleinkindern. Und man setzte lieber auf die militärische Hilfe der Nachbarvölker als auf die Hilfe Gottes. Jesaja musste Gericht und Strafe ankündigen. Kriege, ja auch den Untergang des Nordreiches Israel. Das Volk wurde teilweise weggeführt in das Exil nach Babylon. Auch hier für die Kinder wieder. Exil bedeutet so viel wie Verbannung oder Umsiedlung eines ganzen Volkes oder eines Teiles des Volkes. Ja, Sünde und Ungehorsam führt immer in Versklavung. Versklavung in eine fremde Macht. Ja, das alles musste geschehen, weil das Volk Israel ungehorsam war gegen Gott und seine guten Absichten mit Füßen getreten hatte. Gottes Heiligkeit steht ja in einem großen Abstand zu uns Geschöpfen. Und seine moralische Vollkommenheit, sie steht in einem krassen Gegensatz zur Bosheit der Menschen. Und deshalb musste Jesaja in fast 39 Kapiteln Gericht ankündigen. Aber dann, von Kapitel 40 ab bis Kapitel 66, dann darf er etwas sehen und hören, das so tröstend und mutmachend ist. Er sieht dann Befreiung aus der Gefangenschaft. Er sieht, dass ein Erlöser kommen wird. Er sieht, dass Gott ein ewiges Friedensreich aufrichten wird. Und er hört von Gott auch dieses Wort: Ich tröste euch, so wie ihr von eurer Mutter getröstet werdet. An dieser Stelle dachte ich, wollen wir ein Lied gemeinsam singen. Ich dachte an das Lied Nummer 180. Thank you. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens. In unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. So haben wir eben gesungen. Der Trost Gottes hängt also mit unserem Herrn Jesus Christus zusammen. Wir wollen uns einmal lesen, ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Ab Vers 21. Es ist ja wenige Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus. Die Eltern des Herrn Jesus, der Josef und die Maria, die gehen in den Tempel. Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, den Herrn Jesus, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus, den Herrn, gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, »Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.« Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauenschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allem, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Bis hierher möchte ich lesen. Es war also dort ein sehr alter Mann mit Namen Simeon. Und er wartete auf den Trost Israels. Er hatte ja von Gott eine Zusage, dass er nicht eher sterben würde, als bis er den Herrn Jesus gesehen haben würde. Und der Geist Gottes, er machte es so, dass er gerade an diesem Tag, als Maria und Josef mit dem kleinen Jesuskind in den Tempel kamen, um zu opfern, so wie es das Gesetz des Mose vor ihm vorgeschrieben war, dass er gerade an diesem Tag im Tempel war. Und auch das Jesuskind in seinen Armen halten konnte. Und jetzt konnte er zufrieden sterben, weil er den gesehen hatte, den Jesaja ca. 700 Jahre vorher angekündigt hatte und auf den sehr viele gewartet haben. Schlagen wir jetzt einmal gedanklich einen Bogen auf unsere Zeit heute. Wir schreiben das Jahr 2016 und Gott hat es so geführt, dass dieser Vers über diesem Jahr steht. Ich will euch trösten. wie einen, den seine Mutter tröstet. Und er meint damit dich und mich. Und ich glaube, er will uns in zweierlei Hinsicht trösten. Zum einen in unserem Heute, in unserem Jetzt, in unserem irdischen Leben. Und zum anderen Trost auf eine Zeit, die noch kommt, in der Gott selbst unsere Tränen, die wir vielleicht jetzt noch weinen, von unseren Augen abwischen wird. Aber beginnen wir mit unserem irdischen Leben hier. Ich sagte am Anfang, dass wir Menschen in einer hoffnungslosen Lage sind, dass es keinen Ausweg für uns gibt. Die Sünde, sie steht zwischen uns und Gott. Und wir haben keine Möglichkeit, die Sünde wegzubringen. Und aus dieser hoffnungslosen Lage kann uns nur unser Herr Jesus befreien. Wir als Christen, die wir so langsam von Kindheit an in einer christlichen Gemeinde groß geworden sind, verspüren dieses Einst, dieses Leben in der Sünde und dieses Jetzt, ein Leben in der Vergebung, eigentlich gar nicht so deutlich. Aber wenn wir uns einmal bewusst machen, was uns von Gott trennt, wofür wir uns heute vielleicht schämen, all der Schmutz, all die schlechten Gedanken, all die Entgleisungen, das macht uns doch traurig. Es könnte uns untröstlich machen. Aber weil Jesus sagt, so weit der Osten ist entfernt vom Westen, habe ich euren Schmutz, eure Sünden von euch entfernt. Darüber wird im Himmel keiner mehr reden, weil der Herr Jesus alles ans Kreuz genagelt hat. Und das ist doch Freude für uns, vollkommener Trost für uns, die wir das im Leben angenommen haben. Und mit diesem Tröster kann man auch sprechen. Und weil heute die Kinder in unserer Mitte sind, habe ich noch eine Geschichte aus der Ethos mitgebracht. Die möchte ich noch vorlesen, wo auch ein kleiner Junge Trost gefunden hat. Timo findet Trost. Timo will nicht in den Kindergarten. Irgendwie ist alles anders. Vor einer Woche hat Mama ihm erzählt, dass ein schlimmer Unfall passiert ist und Papa dabei war. Jetzt ist Papa tot und wird nie wieder da sein. Deshalb will Timo lieber zu Hause bleiben, denn er ist viel zu traurig zum Spielen. Doch Mama muss so viel erledigen und kann ihn nicht mitnehmen. Timo traut sich nicht, Mama zu sagen, dass er nicht in den Kindergarten gehen will. Als er im Kindergarten ankommt, läuft Timo schnell in die Kuschelecke und versteckt sich. Warum sind heute alle so laut, denkt er. Plötzlich steht Finn neben ihm und fragt, spielst du mit mir in der Bauecke? Doch Timo schüttelt den Kopf und brummt, geh weg. Mia kommt angelaufen und fragt, wo warst du so lange, Timo? Doch Timo will nicht von Papa reden und schubst Mia zurück. Finn und Mia drehen sich um und gehen. Jetzt ist Timo wieder allein. Ihm geht es gar nicht gut. Schon bald muss er weinen und er drückt sich fest in das große Kissen. Plötzlich ist jemand da, Nicole, die Erzieherin, nimmt ihn auf den Schoß und drückt ihn ganz fest. Das tut gut. Lange sitzen sie da und keiner sagt etwas. Erst nach einer Weile flüstert Timo leise. Mein Papa kommt nie mehr wieder. Nicole nickt und sagt, ich weiß. Dabei muss sie selbst ein wenig weinen. Timo ist froh, dass er nicht mehr alleine weinen muss. Irgendwann kommt keine Träne mehr. Und Timo wird ruhiger. Zusammen mit Nicole geht Timo in die Bauecke. Finn hat ihn gleich entdeckt und rollt ihm das Auto zu. Für kurze Zeit vergisst Timo, warum er traurig ist. Mittags holt Mama ihn ab. Zu Hause ist es wieder so still. Timo sitzt im Kinderzimmer. Oma und Opa sind gekommen und sprechen mit Mama. Er hört sie weinen. Das macht ihn wieder traurig. Plötzlich entdeckt er seinen Lieblingsball. Den hat Papa ihm geschenkt. Wütend steht er auf und schießt ihn in die Ecke. Nie wieder kann er nun mit Papa auf die Wiese gehen. So oft haben sie dort Fußball gespielt. Doch Opa hat den Krach gehört und kommt ins Kinderzimmer. Liebevoll sagt er: Timo, mein Junge. Dann nimmt er ihn in den Arm und hält ihn ganz fest. Opa, den Ball kannst du mitnehmen. Ich kann ihn doch nicht mehr. Ich kann ja doch nicht mehr mit Papa spielen. Aber wenn du weiter mit dem Ball spielst, hilft es dir vielleicht, an das Schöne mit Papa zu denken, sagt Opa leise. Timo nimmt seinen Kopf von Opas Schulter und sieht ihn an. Ja, das stimmt. Denn den Papa will ich niemals vergessen. Abends bringt Mama Timo ins Bett. Erstaunt fragt sie: Warum liegt denn der Fußball im Bett? Der hilft mir, an Papa zu denken. Papa will ich niemals vergessen. Mama schaut ihn eine Weile an und sagt: Nein, das wollen wir nicht. Und du hast ja recht, es gibt so viele Sachen, die uns an ihn erinnern. Wir können diese Dinge ja in eine Erinnerungskiste legen. Timo ruft: Ja, das ist dann meine Papa-Schatzkiste. In den nächsten Tagen wandert so einiges in die Kiste. Viele schöne Fotos, Papas Lieblings-CD, sein Fußballtrikot und sogar die leere Packung seiner Lieblingsschokolade. Oft erzählt Timo im Kindergarten von seiner Schatzkiste, wenn die anderen von ihrem Papa erzählen. Doch nach ein paar Tagen sieht er, wie Finn nach dem Kindergarten von seinem Papa abgeholt wird. Stolz erzählt Finn seinem Vater von der Sandburg, die er heute mit Timo gebaut hat. Timo wird ganz traurig. Die Kiste ist ihm ja sehr wertvoll, aber in diesem Moment hilft sie ihm auch nicht. Wem soll er von der Sandburg erzählen? Sein Papa ist ja nicht mehr da. Er muss immer wieder daran denken. Am nächsten Tag singen sie im Morgenkreis einige Lieder und Nicole sagt: Bevor wir spielen gehen, wollen wir noch zusammen beten. Sie danken Gott für den schönen Morgen, das Frühstücksbrot und beten für die kranken Kinder. Zum Schluss betet Nicole: Großer Gott im Himmel, danke, dass du immer da bist. Du hast jedes Kind hier lieb und willst bei ihm sein. Sei bitte ganz besonders bei Timo und tröste ihn. Er braucht dich ganz besonders. Alle sind bereits aufgestanden. Nur Timo sitzt nachdenklich auf seinem Platz. Leise fragt er: Hat Gott dich gerade wirklich gehört? Nicole setzt sich zu ihm, erklärt: Ja, Timo, Gott ist groß. Er hat die Welt gemacht und er hat jeden von uns gemacht, auch dich. Er weiß, wie es dir geht. Er sieht dich zu Hause und auch hier im Kindergarten, beim Spielen, Essen und Schlafen. Er hört dein Lachen und dein Weinen. Er möchte sich so gerne um dich kümmern. Du musst ihm das nur sagen. Er wartet darauf. Du kannst ihm alles sagen. Timo hat gut zugehört. Und was Nicole sagt, macht ihn froh. Dann habe ich ja jemanden, mit dem ich immer reden kann. Egal, wie es mir geht. Wollen wir es jetzt ausprobieren? Fragt Nicole. Timo nickt und beginnt leise zu beten. Gott, ich bin froh, dass du da bist. Ich bin traurig. Mein Papa ist nicht mehr da. Passt du jetzt auf mich auf, ja? Nach einer kurzen Pause fällt ihm noch etwas ein. Die Sandburg hast du ja auch gesehen. Die ist toll. Einen Moment ist es ganz still. Timo merkt, dass er nicht alleine ist mit seinen Sorgen. Er schaut Nicole an. Froh sagt er: Du, Gott im Himmel, hat mich gehört. Gott im Himmel hat mich gehört. Und das gibt auch mir Trost, wenn ich mit ihm spreche. Er hört nicht nur zu, sondern er hat mich auch noch lieb dazu. Und er hat einen guten Plan für mein Leben. Es liegt ja weder der Anfang noch das Ende meines Lebens in seiner Hand. Aber wie ich mein Leben verbringe, ob ich Frieden mit Gott finde und wo ich die Zeit nach meinem Leben hier auf der Erde verbringe, Darauf habe ich sehr wohl Einfluss. Und er will uns eben auch diesen Trost schenken, der über unser irdisches Leben hinausgeht. Freude auf eine herrliche Zukunft bei ihm, wo der Tod nicht mehr sein wird. Keine Trauer, kein Schmerz, kein Geschrei. Wo Gott wieder bei den Menschen wohnen wird. Freust du dich darauf? Und wartest du darauf? Wie Simeon im Tempel auf den Trost Gottes? Wir wollen uns noch ein paar Verse aus der Offenbarung lesen. Offenbarung 21, Verse 2 bis 5. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereit für einen für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Gott selbst verbirgt sich für die Zuverlässigkeit dieser Verheißung einer neuen Schöpfung. Gott ist ja Wahrheit.